Himmelwärts leben, das ist das Thema heute Abend. Danach ist Musik ausgesucht, Gebete und Lesungen. Wir haben schon vom Himmel gehört, Offenbarung 21 und 22, das ist das Ende der Bibel. Das ist so unser Ziel. Und da musst du immer weiter drücken. Bei Himmelwärts leben habe ich an Kolosser 3 gedacht, an diese beiden Verse, die ich euch mitgebracht habe. So seid ihr nun mit Christus auferstanden. So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Droben, damit ist also der Himmel, die himmlische Welt gemeint. Danach sollen wir uns ausstrecken. Der Apostel Paulus fordert uns auf, beschäftigt euch mit dem Himmel. Sucht, erforscht, denkt drüber nach, wie die himmlische Welt ist, wie die himmlischen Dinge sind. Und da kommen sofort Einwände, die ihr vielleicht schon mal gehört habt, vielleicht im Rallye-Unterricht früher noch. Karl Marx als Religionskritiker, der gesagt hat, Religion, das ist Opium des Volkes. Also das ist so dieser Gedanke, ihr Christen, ihr vertröstet nur auf den Himmel. Ihr denkt, da kommt dann irgendwann noch das Gute, ihr seid weltfremd und ihr geht auch dem wirklichen Leid, was es auf dieser Welt gibt, aus dem Weg. Ihr ignoriert das. Solchen Gedanken müssen wir nachgehen, wenn wir über himmelwärts Leben nachdenken. Es gibt aber auch andere Vorstellungen, die sagen, der Himmel, das ist was Schönes. Aber sowas Genaues, das weiß man irgendwie nicht. Aber am Ende wird eh alles gut. Wir alle kommen dahin und sicher sehe ich meine Lieben wieder. Woher die Leute das wissen und wie man dahin kommt, ist völlig egal. Aber dieser Gedanke ist da. Zu oft sind wir Menschen aber auch in dieser Welt verhaftet. Wir schauen auf das, was schwierig ist, was leidvoll ist, was das Leben trübe macht. Und wir brauchen eine Perspektive des Himmels, in dem Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Das ist auch die Jahreslosung. Da können wir das ganze nächste Jahr drüber nachdenken. Warum die Perspektive so entscheidend ist, ich dir an einem Beispiel verdeutlichen. Stell dir vor, es sind zwei Männer, die sind in einen Raum eingeschlossen. Also Essen und Trinken kriegen die vielleicht schon, aber die sind ein Jahr lang in diesem Raum. So, denen wird Folgendes versprochen. Ihr müsst eine eintönige und schwere Arbeit in diesem Raum machen, ihr zwei. Dem einen wird gesagt, deine Belohnung, wenn du es durchhältst, 500 Euro. Ein Jahr lang, Essen und Trinken ist schon drin, man spart ja auch ein bisschen, wird ja heutzutage alles teurer. Aber am Ende 500 Euro. Und dem anderen wird gesagt, du, wenn du das durchhältst, das Jahr lang, bekommst du 5 Millionen Euro. Ein Jahr lang hier arbeiten, und dann 5 Millionen. Ich würde jetzt ziemlich viele Wetten abschließen, dass die erste Person, also für 500 Euro, eintönige Arbeit, also wenn du 3 Wochen durchhältst, dann musst du schon Schüler sein und froh sein, dass du mal Ferienarbeit machen darfst, dass du das durchziehst, weil du das Geld brauchst. Die meisten hören wahrscheinlich eher auf. Aber 5 Millionen? 5 Millionen, ich glaube, da hält man eine ganze Weile durch. Jetzt ist der Himmel natürlich nicht mit Geld aufzubieten. Also 5 Millionen wären da noch viel zu wenig. Und doch braucht es diesen Blick auf den Lohn zu schauen. Auf das, was Herrlichkeit ist im Himmel. Paulus sagt, das erahnt ihr noch nicht einmal, was das für eine Herrlichkeit sein wird. Der Ort, wo dein Körper, fühl mal kurz, wo du keine Gebrechen mehr hast, keine Schmerzen, keine Krankheiten, keine Allergien, kannst alles essen. Einfach weg. Und selbst vor dem Tod musst du dich nicht mehr fürchten. Und Gott hat sogar einen Platz für dich vorbereitet, ein großes Fest. Wer hat da nicht Lust auf so einen Sehnsuchtsort? Den Kindern Gottes ist es versprochen. Drei Gedanken dazu, um das ein bisschen auszuführen heute. Wir müssen erstmal überhaupt drüber reden, was himmlische Herrlichkeit ist. Wer das jetzt nie sieht, der hat die nächsten 20 Minuten herausfordernd zu gucken, dann müsstest du vielleicht noch mal günstiger sitzen. Das Zweite, wir müssen drüber reden, was dieses himmlische Leben für jetzt, hier und heute bedeutet. das eben nicht nur Opium fürs Volk ist, was eine Vertröstung für später ist. Das bringt man uns heute, das ist so eine Frage. Und das Dritte, der Himmel, das ist unser Ziel. Darüber muss ich Bescheid wissen, wie ich da hinkomme, was mir da versprochen wird. Ich will mit euch zu Beginn über himmlische Herrlichkeit sprechen, beziehungsweise die Frage, was ist denn das? Der Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Kurz gesagt, ihr versteht noch gar nicht, wie viel schöner das ist, was auf euch zukommt, als das, was du jetzt gerade durchlebst, durchleidest. Und wenn du jetzt gerade denkst, ja, mir geht es auch gerade schlecht, es wäre schön, besser zu sein. Der Paulus, der das schreibt, der schreibt an einer anderen Stelle, wie oft hat er Schiffbruch erlitten, also Schiff untergegangen, obwohl er da unterwegs war. Wie oft ist er gesteinigt und ausgeschlagen worden, weil er von Jesus erzählt hat. Wie oft hat er im Gefängnis gesessen, jahrelang sitzt er dort, einfach nur, weil er von Jesus geredet hat. Der sagt es. Ihr könnt euch nicht ausdenken, wie schön die Herrlichkeit ist, die auf euch wartet. Und das ist für unser Leben, für unseren Glauben von so großer Bedeutung, zu wissen, was Herrlichkeit bedeutet. Für mich steckt in Herrlichkeit Verschiedenes drin. Zum einen, das muss irgendwie anziehend sein. Da muss was drin sein, dass ich sage, da will ich wirklich hin. Das richtet mich auf ein Ziel aus, was Schönes. Was sich jetzt nicht nach Arbeit anfühlt, sondern dort ist es gut zu sein. Also sowas wie einen schönen Ausblick in der Natur. Vielleicht warst du heute irgendwann wandern und mal draußen, das Wetter war jetzt okay, ne? Aber vielleicht standst du auf irgendeinem Berg, eine Aussicht, wo du sagst, das ist schön und noch schöner. Oder wenn du eher der Typ Kunstgalerie bist, ein schönes Gemälde, wo du sagst, wow, das ist schön anzusehen. Wir müssen verstehen, wie herrlich Gott ist und wie herrlich der Himmel ist. Sonst will man da ja auch nicht hin, also verständlich. Wenn es nicht schön und herrlich ist, was will ich da? Und wir haben heute in der Lesung gehört, wie Johannes einen Blick hatte in den Himmel, wo es nicht mehr dunkel ist, wo es schön ist. Und er hat es deswegen aufgeschrieben, weil die Christen Mut brauchten. Also es war an die ersten Christen am Ende des ersten Jahrhunderts, in einer Zeit für Christen, wo Glaube etwas gekostet hat. Verfolgungen und Leid waren selbstverständlich geworden. Das Christentum war umkämpft. Wer gesagt hat, Jesus ist mein Herr, musste Widerstand erleben. Gewalt auf jeden Fall und im schlimmsten Fall sogar mit dem Tod rechnen. Für diese Christen hat Johannes geschrieben. Und jeden Christen sagt er, der Himmel ist der Ort, an dem Gott regiert. Da braucht er nicht immer mehr eine Taschenlampe, wie so die Kids jetzt zum Kindergottesdienst. Dort ist es schön. Ein herrlicher Ort, Gottes Licht. Könige ziehen ein in prächtigen Gewändern. Die Nacht ist für immer vorbei. Nichts Unreines gibt es mehr. Also alles, was schlecht, schlimm, böse ist, alles vorbei. Es gibt herrliche Gärten, die angelegt sind. Flüsse, es bringt alles Frucht. Arbeit ist nicht mehr vergeblich. Eigentlich lädt die Bibel ein, uns den schönsten Ort vorzustellen, den du dir vorstellen kannst. So eine Mischung aus Garten und Stadt, in schön. Aber nun ist es so, dass unser Leben eben jetzt nicht immer nur schön ist. Es ist nicht alles nur schön. Jetzt, du musst mir wahrscheinlich immer weiterklicken, sonst geht es nicht. Vielleicht kennt ihr Herr der Ringe. Herr der Ringe, Buch von Tolkien geschrieben, 3 Bände, gibt auch einige Filme dazu, die sind auch schön lang, du kannst ein paar Stunden verbringen. Und diese Hobbits, 2 seht ihr davon, müssen sich auf die Reise machen, von zu Hause weg, das schöne Auenland, alles grün, und an ihnen liegt, ich sag's mal so, die Welt zu retten. Und das, was die erleben, ist nicht nur schön. Und es gibt im dritten Buch eine Situation, wo alles schrecklich ist, alles furchtbar, und der Sam, das ist der Rechte hier vorne, völlig verzweifelt ist. Also Mordor, dort wo sie hin müssen, ist nicht weit weg, und trotzdem, es scheint aus und vorbei. Tolkien schreibt, dort zwischen den Wolkenfetzen über einem dunklen Turm hoch oben in den Bergen sah Sam für einen Augenblick einen weißen Stern funkeln. Die Schönheit dieses Anblicks rührte sein Herz und die Hoffnung kehrte zu ihm zurück. Das heißt, die sitzen da, sehen vor sich alle möglichen Orks und Ungetiere, wenn du nicht weißt, was ist, nicht schlimm, und haben Angst, sind verzweifelt, und er sieht in der Nacht einen weißen Stern. Kurz Schönheit, außerhalb von seiner Reichweite, so wie ein klarer, kalter Pfeil. Er sieht, es gibt irgendwo noch Hoffnung. Das, was ich jetzt gerade denke und fühle, ist vorübergehend. Hat das die Situation irgendwie verändert? Nee, die sitzen da immer noch, es ist dunkel, die sind nur zu zweit gerade unterwegs, ist schwierig, aber er schöpft neue Hoffnung. Er wusste vorher auch, wir könnten es schaffen, aber dieser eine Stern, den er sieht, gibt ihm Hoffnung und es sticht so ins Herz. Das ist so, wie wenn du jemandem erzählst, den Himmel gibt's. Ja, schön. Keine Bedeutung fürs Leben. Aber wenn du drüber nachdenkst, sagst, der Himmel, ein herrlicher Ort, wo nichts Schlimmes mehr ist, da will ich hin. Das gibt mir Hoffnung. Das ist dein Ziel. Und der Himmel, das ist auch der Ort, wo alle Sehnsüchte, die wir eigentlich haben, zum Ziel kommen. Was will man in der Welt? Frieden. Gibt es überall Frieden? Nee. In jeder Familie, hin und wieder, auf der ganzen Welt, eher gerade gar nicht. Im Himmel ist ewiger Friede. In unserem Herzen ist eine Sehnsucht danach. Wir sehen uns nach Gesundheit, das wünschen wir immer jedem. Sind alle Körper heil und gesund? Nee, sind es nicht, aber es wird diesen einen Tag geben, wo alle Schmerzen vorbei sind. Das verspricht himmlische Herrlichkeit. Das ist es davon, wenn wir vom Himmel reden, der auf uns wartet. Jetzt ist es aber nicht nur was für die Zukunft, sondern auch für heute. Das himmlische Leben hier und heute. Wie beeinflusst das mein jetziges Leben? Das muss man klären. Sonst stimmt ja der Vorwurf, der Himmel wäre nur was für später, wir verschieben alles dahin, müssen jetzt ein Bild durchhalten. Es gibt einen Autor aus den USA, Rodney Stark heißt der, der hat ein Buch geschrieben, Rise of Christianity, also wie das Christentum groß geworden ist, und hat untersucht, warum wird aus 12 verängstigten Leuten eine Religion, die die ganze Welt, sag ich mal, erobert und so groß wird und die unfassbar schnell gewachsen ist. Und da geht er, in die Anfänge zurück, ein bisschen Geschichtsunterricht heute Abend, wenn es einen Haken machen, Geschichte kam vor, Römisches Reich, und da gab es zwei ganz große Pestausbrüche mit schlimmem Leid. Also 165 nach Christus hat 15 Jahre gedauert. Und dann eine zweite Welle, 251, so 90 Jahre später, auch ungefähr 15 Jahre. Man weiß nicht ganz genau, was das für eine Krankheit war. Die wird immer so allgemein als Pest bezeichnet. Was man aber weiß, es war absolut verheerend für die Leute. Wirklich schlimm, besonders in den Städten. Und das war so verheerend, dass man weiß, dass bei der zweiten Pest, also im dritten Jahrhundert, in Rom täglich 5.000 Menschen, das heißt in der Woche 35.000 Menschen gestorben sind. 35.000 Leute. Und die hatten damals ungefähr 1 Million Einwohner. Jede Woche 35.000 Menschen, die gestorben sind. Die Mehrheit der Bevölkerung, Griechen, Römer, heidnische Mehrheit, die hatten keine Ahnung, wie kann man diese Krankheit heilen. Man wusste nicht, wo kommt es her. Sie wussten aber eins, wenn ich in Kontakt mit Leuten komme, die diese Krankheit haben, kann ich das auch kriegen und kann sterben. Kontakt. Infolgedessen haben die Leute, die sich's leisten konnten, wie das meistens so ist, die Reichen, die Stadt verlassen. Und auch die Ärzte. Also die, die helfen sollten. Es gibt sogar Berichte darüber, dass Leute in der Familie, die das gemerkt haben, die haben ihre Familienmitglieder in der Stadt gelassen und sind abgehauen. Sie verließen einander scharenweise. Aber es gab eine Gruppe, von Leuten, nämlich die Christen, die da geblieben sind, die sich um die Kranken gekümmert haben, so eine Art dynamische Pflegedienste haben die aufgebaut, den Leuten geholfen. Die sind hinausgegangen, haben Kranke reingeholt, kümmerten sich und die Leute haben nicht vorher gefragt, bist du schon Christ und so, sondern das war denen egal. Die haben einfach geholfen, weil es dran war. Und infolgedessen sind die Christen auch gestorben, teilweise. Warum haben die das gemacht? Der Stark beschreibt Folgendes. Es gibt zwei Unterschiede von dem, was die Heiden geglaubt haben, also die, die nicht an Christus geglaubt haben und den Christen. Die Heiden hatten gesagt, wir haben weder Gewissheit darüber, was nach dem Tod kommt, oder dass da was Gutes auf uns wartet. Und ihnen fehlte sozusagen so eine Gewissheit dessen, da wird es gut werden. Und die Christen wussten aber, so schlimm das jetzt sein wird, und eine Pest, Pandemie ist schlimm, das ist nur ein Vorspiel, ein Vorgeschmack auf was viel Größeres, was kommt. Sie sagten, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist der Tod. Der ist aber nicht das Ende, es kommt und es wartet auf uns Herrlichkeit. Und die Christen haben noch einen zweiten Gedanken, anders gehabt als die heidnische Umwelt. Die haben gesagt, das Leben ist irgendwie komisch, muss ja selber durchkommen, das ist irgendwie herausfordernd und schwierig. Die Christen haben noch den anderen Gedanken, nämlich, dass Gott in diese Welt gekommen ist. Und zwar in einem schmutzigen, stinkenden Stall, durch Jesus selber. Dass Gott selber einen Körper angenommen hat und gesagt, ich gehe da hinein, um die Welt zu erneuern und zu erlösen. Die Christen haben das Evangelium gehabt. Ganz gewöhnliche Menschen. Und die haben ihren Platz eingenommen und gesagt, um Christi willen helfe ich den Menschen und tue Gutes. Die Hoffnung auf das himmlische Jerusalem, die Hoffnung darauf, dass das Reich Gottes angebrochen ist, hat Auswirkungen auf diese Welt. Weil dort, wo Jesus ist, ist Licht. Dort, wo Jesus ist Vergebung der Sünden. Dort beginnt Heilung von der himmlischen Welt in unsere Welt hineinzubrechen. Und es geht los, indem ich Leuten helfe. Bei seelischen und körperlichen Gebrechen. Das ist so wie dieser Stern, den ich am Himmel sehe, kurz vor Mordor, und sage, es gibt Hoffnung, weil Jesus da ist. Und das verändert alles. Eine Welt mit Christus auf dem Thron, das Licht mitten im Leid und es macht Mut. Das bringt uns zum dritten und letzten, der Himmel, das ist unser Ziel, unser Zielort. Unser Leben braucht den klaren Blick, mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Und das nicht nur als Vertröstung, sondern diesem Wissen, dieser Gewissheit, ist nicht das Ende. Wir sagen jede Woche im Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Auferstehung von den Toten. Die Frage ist, glaubst du das wirklich? Also ist das schon was, was dir in Fleisch und Blut übergegangen ist? Dass du wirklich sagst, ja, na klar glaube ich das. Dass auch wenn ich sterbe, ich werde auferstehen. Ich habe euch noch eine Geschichte mitgebracht. Originalfoto, 4. Jahrhundert. Nee, natürlich nicht. Das ist eine Ikone, auf der das dargestellt ist. Wir gehen mal in den Winter, da haben wir ja fast vor uns so, Winter 320. Hat sich in der Türkei, heute heißt dieser Ort Sivas, damals hieß es Sebaste, Folgendes zugetragen. Es gab dort Christen, die gesagt haben, wir sind Christen, wir stehen zu Jesus, wir opfern dem Kaiser nicht. Und wir weigern uns, dass wir unseren Glauben ablegen, auch wenn das uns das Leben kostet. Was ihre Strafe? Werden ausgezogen, entkleidet und auf einen zugefrorenen See hinausgebracht. Ich weiß nicht, was du in dem Moment beten würdest, was ich da beten würde. Ich hätte da so ein paar Ideen. Herr, befreie mich aus dieser Situation. Mach, dass es vorbei ist. Das war nicht das Gebet derjenigen, sondern die haben Folgendes mutig gebetet. 40 haben wir begonnen, 40 wollen wir vollenden. Herr, lass keinen von uns fehlen in dieser heiligen Zahl. Kurz auf den Punkt gebracht, die haben gesagt, wir sind bereit, Jesus für dich zu sterben, zum Glauben treu zu bleiben. Die Soldaten haben am Ufer ein Feuer gemacht, schönes, warmes, verlockendes Bad, so als Versuchung, so wollt ihr nicht doch, hier ist schöner. Und einer von den 40 hat gesagt, ich will in die warme Badewanne. Ich geh raus. Der tritt auf das Eis, bricht ein und stirbt. Und in dem Moment bewirkt Gott ein Wunder. Einer der Wächter, der die Leute beobachtet hat, sieht diese Leute, wie sie mutig zu ihrem Glauben stehen. Legt seine Waffen ab, geht raus auf den See und sagt, ich bleibe an deren Seite. Einer der Kirchenväter, Basilius von Caesarea, der schreibt dann am Morgen, sind alle 40 tot, treu bis zuletzt. Aber die Zahl 40 war unversehrt. Natürlich ist das ein extremes Beispiel, was uns im Alltag hier selten begegnet. Aber das heißt auch, Zeugnis des Glaubens bleibt nie ohne Frucht, wenn es auch vielleicht bis zum Äußersten führt. Die Kirchen, die am schnellsten wachsen, erleben eben auch die größte Verfolgung bis in unsere Zeit hinein, sehen wir das. Wollen bloß nach China schauen. Aber diese Männer waren sich einer Sache wirklich sicher. Das Blut, was Jesus für mich vergossen hat, das rettet mich. Und ich bin sicher bei ihm. Und das wird mich in die Ewigkeit bringen. Wie jeder, auch echte Sportler, haben diese Christen ein Ziel vor Augen. Der Himmel ist mein Zuhause, das ist ihr Lied. Und daher fürchte ich nichts auf dieser Welt. Weil der Apostel Paulus schreibt, nichts kann mich von der Liebe von Jesus trennen. Nichts in dieser und der zukünftigen Welt. Deswegen brauchen wir das Ziel vor Augen. Ich glaube, das ist so wichtig. Was erwartet mich im Himmel? Was ist Herrlichkeit, Schönheit? Das heißt ja, dass Christus dort angebetet wird und wir werden uns freuen an den Dingen, die Jesus schenkt. So, jetzt kann es natürlich sein, vielleicht sind ein paar Leute von euch, die sagen, oh, den ganzen Tag Lobpreis singen. Ah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das wird man natürlich nie so laut sagen. Ne? Ach so, neben den Engeln stehen und singen, du mir dann nicht die Fiss irgendwann weh. Oder könnt ihr auf solche Ideen kommen? Drückst du mal noch eins weiter? Die Bibel sagt uns, für jeden von uns ist eine Wohnung vorbereitet. Für dich ist ein Platz von Jesus bereitet. Wer an Christus glaubt, der ist errettet und dem bereitet Jesus eine Wohnung vor. Und man braucht es ja praktisch, so Lieblingsorte. Deswegen habt ihr hier vorne ein Bild von der Toskana. Das wär's, also immer wenn ich in Italien bin, sage ich, also Gott hatte schon eine himmlische Idee, so von Anfang an. In der Toskana hat er schon ganz viel verwirklicht. Da ist es warm, da ist alles grün, da gibt es Berge und Meer. Das ist so ungefähr, das ist mein Idealbild von, da steht meine Lieblingswohnung. Es ist schon himmlisch. Der ewige Urlaubsort. Dort wirst du einmal für immer sein. Vielleicht ist es bei dir eher Island, das mag sein. Das ist überhaupt kein Problem für Gott. Er hat dich ja auch gemacht. Und dann sind aber auch alle Krankheiten weg. Alle Schmerzen geheilt, die du jetzt vielleicht noch durchhalten musst. Manche Leute, die einen schwierigen, auch Todesweg vor sich haben. Der Tod ist vorbei. Nichts Unreines darf in den Himmel. Alles wird verwandelt durch Jesus. Das heißt, dort gibt es also auch keine Sünde mehr. Machen wir noch eins weiter. Also eine Wohnung haben wir da. Und es ist schön. Der Himmel ist ein Fest. Zu einem Fest gehört ein schöner Ort. Zu einem Fest gehört gute Musik. Wie das Gott hinkriegt, dass der mit Metal und Bach klarkommt, ich habe keine Ahnung. Aber es wird möglicherweise perfekt. Vielleicht gehört da Metal dazu, Johannes. Ich weiß es nicht. Viele Leute werden sich bei Bach, glaube ich, einig, aber wir wissen es nicht. Das wird eine große Feier, eine große Party sein. Was ist das Schlimmste an einer Party dann irgendwann? Viele von euch waren diese Woche erst bei den Obros. Das ist so für manche so ein Vorgeschmack auf Himmel wahrscheinlich gewesen. Man wird dann aber halt auch müde und muss früh wieder eine Kunstklausur schreiben. Das ist schwierig, wir leben halt noch in dieser Welt. Im Himmel ist es vorbei. Das endlos Feiern, uns nicht anstrengend, sondern gut und schön. Die Arbeit im Himmel ist nicht mehr vergeblich. Das, was ich pflanze, bringt Frucht, und zwar vielfach. Das ist etwas wiederhergestellt. Das heißt es, was Herrlichkeit, umfassende Schönheit ist. Und heile Beziehungen. Wie viel leiden wir darunter, dass Beziehungen kaputt sind, zerbrochen, dass Gott auch das heilt, was jetzt in manchen Leben, in diesem Leben nicht gut geworden ist. Und hier ist noch eins weiter. Der Himmel hilft uns jetzt, und so will ich zum Schluss kommen, dieses Leben jetzt schon zu genießen, aber ohne überzogene Erwartungen. Es wird manches in dieser Welt geben, wo du sagst, hätte ich gern, geht nicht, habe ich nicht. Der Himmel befreit uns auch von dieser Illusion, dass Glück ausschließlich in irdischen Erfolgen entsteht. Ne, gucken wir auf Gesundheit, Karriere, Beziehung, wenn da irgendwas anders läuft, sagen wir, und jetzt war das alles nichts. Im Himmel wird es aufgelöst werden. Und da spielt nur Gott eine Rolle. Alle Früchte, der Fluss, der Thron, das sind alles Symbole von Gottes Gegenwart. Ich kann dir das nur sagen, lies häufiger Offenbarung 21, 22, vom Ende her, wieder und wieder. Ich lese so gern Offenbarung 21, haben wir heute nicht gehört als Lesung, aber so gern bei Beerdigungen vor, den Leuten vor Augen zu malen, das ist das Ziel der Christen. Das ist unsere Quelle jetzt schon, das Lamm Gottes. Und es ist das ewige Ziel, wo wir bei ihm Frieden finden. Das letzte noch. Und das, so will ich enden. Jesus ist jetzt schon der, der regiert. Vom Thron aus, da sitzt das Lamm und es wird regiert. Und diese ewige Herrlichkeit ist ja jetzt schon in unsere Zeit hineingebrochen. Und ich kann dich nur einladen, wenn du irgendwie unsicher bist über dein Heil, über dein Leben, dein Glauben aus Jesus, dann komm zu ihm. Und wenn es für dich dran ist, wieder neu zu sagen, Jesus mit dir, dann komm zu ihm. Wir haben heute auch die Möglichkeit zum Segnen und zum Gebet, vielleicht willst du da irgendwas heute festmachen. Dass du sagst, ich kann alles zu Jesus bringen. Vielleicht ist es aber auch irgendwas, wo du gerade krank bist, wo du durch eine schwierige Zeit gehst. Lauf zu Jesus. Komm zu ihm, schon jetzt, weil der Himmel in Jesus zu uns hereinbricht. Wo du Unfrieden und Sorgen hast, die so groß sind, komm zu Jesus. Wo du Sünden mit dir rumschlägst und rumläufst und sagst, das kann ich nicht loslassen, das darf keiner wissen, bring es Jesus. Lass es dir vergeben. Diese Welt ist nicht perfekt, unser Leben ist es nicht, aber Jesus ist es. Und zu ihm können wir kommen. Und er ist unser Ziel, jetzt und für alle Zeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in diesem Glauben an Jesus Christus, unser himmlisches Ziel. Amen.